RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Wenn es um etwas Spektakuläres geht, dann war J. Robert Oppenheimer als Held der Geschichte natürlich die beste Wahl für den dreistündigen Spielfilm, der den Sommer so dominiert hat. Wenn es aber nur um Quantenphysik, also das Feld von Oppenheimer, hätte gehen sollen, dann wäre auch irgendein Mann, der an einer Supermarktkasse in der Nachbarschaft arbeitet, ein tauglicher Protagonist gewesen, denn um die Produkte scannen zu können, macht er sich die praktische Anwendung von Quantenphysik zunutze. Unser gefährlicher Gedanke ist heute: In der Welt der Quantencomputer gibt es keine Geheimnisse mehr.
Die ganze Welt hat Geheimnisse. Für Quantencomputer ist Verschlüsselungstechnik nicht schwierig. Die können nämlich dieses Problem algorithmisch einfach lösen. Und all diese Verschlüsselungen, die wir so schön machen, die sind einfach für einen Quantencomputer. Und wenn ein Quantencomputer gebaut wird, sind diese Geheimnisse öffentlich. Das wird auch viel Wumms machen und das hat bestimmt auch einiges an Nachrichten wert.
In der Welt der Quantencomputer gibt es keine Geheimnisse mehr. Das ist nicht auf den ersten Blick offensichtlich, deswegen lassen wir uns das erklären. In dieser Welt der Quantenphysik ist unser heutiger Gast seit Jahrzehnten, muss man sagen, zu Hause. Professor Jens Eisert hat unter anderem in Freiburg wie an der Universität von Connecticut studiert. Er wurde in Potsdam promoviert, war Professor am Imperial College in London und ist seit 2011 Professor für Quantentheorie am Dahlem Center for Complex Quantum Systems, also an der Freien Universität Berlin. Herr Professor Eisert, jetzt haben wir das so formuliert, als wären wir beinahe noch so wissenschaftseuphorisch wie Ende des 19. Jahrhunderts, wo man sich gedacht hat, so, jetzt wissen wir über die Welt Bescheid. Inwiefern ist da die Quantentheorie ein Spielverderber, was die Enträtselung der Welt angeht?
Das ist spannend, weil man wirklich zu Ende des 19. Jahrhunderts dachte, dass die Welt verstanden ist, fertig ist. Es gab so ein paar Details, die man irgendwie ausrechnen könnte und manches hat nicht so ganz gepasst. Es gab ein paar Messungen, ein paar Dinge, die empirisch nicht ganz gepasst haben. Und dann kamen erst die zwei großen Revolutionen mit der Relativitätstheorie, die ja auch schon recht drastisch ist in der Implikation. Aber eben auch die Quantenmechanik, die das ganze Weltbild auf den Kopf stellt, die Anfang des 20. Jahrhunderts sozusagen angedacht wurde und dann im kreativen Rausch Ende der 20er, witzigerweise zu ziemlich genau der Zeit, wo dieses Haus gebaut wurde, in zwei, drei Jahren hochgezogen wurde und die Welt wirklich sehr stark verändert hat.
Mit diesem Haus meinte Herr Professor Eisert das Haus des Rundfunks, in dem wir uns hier verabredet haben, was, wenn ich richtig weiß, 1929 begonnen wurde, errichtet zu werden. Aber machen wir das mal so plastisch, wie es geht, Herr Professor Eisert. Ich halte jetzt hier einen Stift in der Hand und jetzt müsste man normalerweise sagen, ich kann das Material des Stiftes bestimmen, ich kann die Länge des Stiftes bestimmen, ich kann das Gewicht des Stiftes bestimmen, ich kann auch die Temperatur, wenn ich will, messen. Das heißt, alles an diesem Stift ist doch eigentlich erklärt, steht fest und jetzt kommen Sie aber als Quantentheoretiker, als Quantenphysiker und sagen, ja, aber.
Ja, vielleicht muss ich ein bisschen ausholen.
Also, unbedingt.
Was ist überhaupt Quantenmechanik? Also Quantenmechanik ist eine physikalische Theorie und als solches ein, sagen wir, mathematisches Konstrukt, was Vorhersagen über die Natur macht und sagt, wie die Natur irgendwie ist. Also wie die Newtonsche Theorie, die ist nicht neu, das hat ein sehr extrovertierter und etwas arroganter, aber hochbegabter Physiker in England mal gefunden, hat eine Theorie gefunden im 17. Jahrhundert, warum Äpfel von Bäumen fallen. Und die Vorhersagekraft ist halt immens. Man kann Äpfel nehmen, man kann sie loslassen, die fallen runter, bumm. Und das kann man tausendmal machen, eine Million mal machen. Wenn man Äpfel fallen lässt, dann würden sie zu Boden fallen. Das ist eine Konsequenz des sogenannten Gravitationsgesetzes. Das hat irrsinnig viel Mächtigkeit und dieses Weltbild schien dann fertig zu Ende des 19. Jahrhunderts, bis dann die Quantenmechanik kam und die zeigt, dass die Welt im Kleinen ganz anders ist, und zwar radikal anders ist. Was ist die Welt im Kleinen? Also in der Welt der Atome, Ionen, Lichtteilchen, also der ganz kleinen Teilchen, aus der die Welt irgendwie besteht. Und in der Welt ist die Natur total anders, also ganz radikal anders. Zum Beispiel, ist ja schon zur Sprache gekommen, Dinge sind nicht irgendwo. Ein Atom ist nicht an einem Ort, also fast nie irgendwie. Das ist irgendwie an mehreren Orten gleichzeitig. Oder also in einer Art Überladungszustand. Da fragen wir uns, hey, was soll das denn heißen? Wir haben den Stift erwähnt, der Stift ist ja irgendwo. Ein Atom ist an vielen Orten gleichzeitig. Wenn ich nur ins Drucksen komme, liegt es auch daran, dass ich da keine so gute Sprache dafür habe. Und warum habe ich da keine gute Sprache für? Naja, weil mein intuitives Denken, was an der Alltagserfahrung geschult ist, dafür kein Korrelat hat. Ich kenne das nicht, dass irgendwie Dinge, Bäume an verschiedenen Orten sind. Da gibt es halt keine Sprache für, weil das sehen wir ja so nicht. Was anklingt, ist ja eigentlich eher die Verwunderung darüber, wie die Welt im Kleinen so radikal anders sein soll, wenn die Welt im Großen doch gar nicht so ist. Die größere Überraschung ist eigentlich die, warum, wenn das Große aus dem Kleinen aufgebaut ist, die Welt im Großen eigentlich so aussieht, wie sie aussieht, wenn sie doch eigentlich quantenmechanisch funktioniert. Also im Kleinen ist die Welt so, aber in der Welt der Stifte von uns scheint sie nicht so zu sein. Und die erstaunlichere Sache ist eigentlich die Frage, Moment, wenn das Große aus dem Kleinen besteht, warum sieht eigentlich die Welt im Großen nicht so quantenmechanisch aus? Warum sind denn Bäume nicht an verschiedenen Orten? Warum sind wir hier im Studio und nicht im Lichthof oder so gleichzeitig, wenn Atome ganz oft so sind?
Das ist in der Tat eine interessantere Frage, aber wie so oft bei diesem Thema erreicht man da schnell seine Grenzen. Ich habe zum Beispiel schon mehrfach versucht, das Beispiel von Schrödingers Katze zu verstehen.
Das ist ein Gedankenexperiment von Herrn Schrödinger, ein umtriebiger und extrem genialer Wissenschaftler. Und der hat die Quantenmechanik ganz stark mitbegründet. Das ist einer der großen Köpfe und Mitdenker, Vordenker der Quantenmechanik gewesen. Und der hat dadurch die Theorie nicht nur durchdrungen, sondern eigentlich geschaffen. War aber verwirrt hinsichtlich der Vorhersagen über unser Alltagsleben. Und der dachte, Moment, wenn die Quantenmechanik die fundamentale Theorie ist, dann muss sie doch eigentlich in allen Situationen anwendbar sein. Und jetzt machen wir das folgende Experiment. Wir nehmen einen kleinen Atomkern, der zerfällt nach quantenmechanischen Regeln und setzen den in eine Kiste. Und wenn das Atom zerfällt, dann ist da so eine kleine Gaskapsel und die Gaskapsel zerbricht und man steckt eine Katze in diese Kiste. Es ist ein Gedankenmodell, es werden keine Katzen verletzt, das ist ganz wichtig zu betonen. Aber in dem Gedankenmodell ist die Katze in dem Kasten drin, Kasten wird zugemacht und dann wartet man. Was passiert? Naja, das Atom folgt quantenmechanischen Gesetzen, ist also entweder zerfallen oder nicht zerfallen gleichzeitig in Superposition für Atome der Normalzustand. Jetzt ist aber dann auch die Kapsel in Superposition und dann zerbricht die Kapsel entweder oder nicht gleichzeitig und die Katze ist in einem Überladungszustand und ist gleichzeitig tot, weil die Kapsel aufgegangen ist, oder lebendig. Also in der Kiste ist eine Katze, die in einem krassen Überladungszustand zwischen tot und lebendig ist. Und das fand er paradox und widersinnig. Dieses scheinbare Dilemma ist sozusagen über die Jahre aufgelöst worden, was nicht heißt, dass die Welt des Großen nicht quantenmechanisch beschrieben ist. In der Tat ist sie das. Die Quantenmechanik ist die fundamentale Theorie der Natur und damit auch nicht nur der Atome, sondern auch der Moleküle und der biologischen Substanzen und auch von Körpern, von der Welt. Das beschreibt alles, aber auf eine bestimmte Art ist die Welt im Großen zu quantenmechanisch, dass die vielen quantenmechanischen Effekte sich gewissermaßen gegenseitig aufheben und dann die Welt so klassisch aussieht, wie sie aussieht.
Kommen wir mal zu unserem gefährlichen Gedanken zurück.
Ja.
In der Welt der Quantencomputer gibt es keine Geheimnisse mehr. Nicht vergessen, dieser und andere gefährliche Gedanken sind auch in der App der ARD Audiothek selbstverständlich abrufbar, anhörbar, weil wir haben ja nun schon diverse gefährliche Gedanken hier bei RBB Kultur formuliert und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dazu zu Besuch waren, haben uns fabelhaft den Horizont erweitert. Heute die Welt der Quantencomputer. Herr Professor Eisert, wieso hat die Scannerkasse, wieso hat der Laser mit Quantenphysik zu tun?
Laser basieren auf einem physikalischen Effekt. Das war so ein schrulliger Effekt, den der vielleicht bekannteste Physiker aller Zeiten, nämlich Albert Einstein, mal postuliert hat, weil er irgendwie fand, dass die Energiebilanz sonst irgendwie nicht hinhaut bei Wechselwirkung von Licht mit Materie, wo dann so eine stimulierte Emission also reinschummeln musste, damit die Gleichungen passen. Und das wurde erkannt, dass es diesen Effekt gibt. Der ist sozusagen messbar, der ist ausnutzbar. Der hat es dann in den Maser geschafft. Das ist die Mikrowellenvariante vom Laser. Später in den Laser als technologische Anwendung. Und jetzt ist er in jeder Supermarktkasse und in jedem CD-Spieler. Das ist ein quantenmechanischer Effekt in der Licht-Materie-Wechselwirkung. Das ist übrigens auch, wird oft zitiert, als Idee, wie viel Durchhaltevermögen man haben muss in Grundlagenforschung, Forschungsförderung, weil dieser Effekt wurde Anfang des 19. Jahrhunderts postuliert. Supermarktkassen haben wir jetzt, das hat irgendwie 100 Jahre gebraucht, bis das von Theorie, von Abstraktion bis zur Supermarktkasse geschafft hat. Also manchmal braucht man dann langen Atem. Aber es ist ein quantenmechanischer Effekt, der klassisch, also mit unserer Alltagsintuition nicht erklärbar ist.
Bevor wir weitere quantenmechanische Alltagsanwendungen besprechen, Eisert, vielleicht nochmal zu Ihnen ganz persönlich, weil das so interessant ist, als Sie gerade gesagt haben, dann haben wir 3 Jahre lang harte Mathematik gemacht. Wie entscheidet man sich als junger Mensch, Sie hatten ein fabelhaftes Abi, ich glaube, Sie haben 1-0 Abi tatsächlich gemacht, wie entscheidet man das, soll mein Beruf sein, die Quantenphysik, die Quantentheorie, die Quantenmechanik, das ist das, wofür ich mich entscheide, also für etwas, was ganz viele Leute, mindestens diejenigen, die Jura und Geschichte studieren, nicht im Ansatz verstehen.
Ja, das ist natürlich so eine urbane Legende, dass man irgendwie schlecht in Mathe war. Ich fand Mathe schon immer extrem interessant und logisches Denken interessant. Ich fand das als Kind spannend, ich war auch so ein Tüftler und habe auch breite Interessen gehabt. Am Ende bin ich dann doch in der Mathematik hängen geblieben, weil ich das dann doch, oder in der Physik, weil ich es dann doch irgendwie am spannendsten fand und dass es so schön konsenslastig ist. Ja, so in der postmodernen Welt, wo alles von der einen Seite und von der anderen Seite beleuchtet wird, aber so ein bisschen aufpasst, dass man keinen auf die Füße tritt und so. In der Welt der Physik und der Mathematik, da stimmen Dinge einfach. Die sind so.
Jetzt kommen wir mal zurück zu den Alltagsanwendungen, die ich schon angesprochen hatte. Also Sie hatten die auch schon genannt. Also wir haben jetzt die Scannerkasse, hatten Sie gesagt, geht letztlich zurück. Also der Laser geht letztendlich auf was zurück, mit dem sich schon Albert Einstein befasst hat. Wo begegnet uns denn Quantenmechanik tatsächlich noch im Alltag? Ich nehme an, dass die Mobiltelefonie auch sehr stark damit zu tun hat.
Ja, also Die Quantenmechanik begegnet uns in einem bestimmten Sinne eigentlich immer in allen Hightech-Produkten. Allen voran, weil man Transistoren ohne Quantenmechanik nicht verstehen kann. Ohne Transistoren kann man keine Chips verstehen, kann man keine Computer verstehen. Also jede Art Hightech-Sache, die irgendwie mit Computern zu tun hat, mit Telekom, das ist immer Quantenmechanik am Ende des Tages. Also um zum Kernpunkt zu kommen, weswegen wir hier sind, würde ich den Punkt machen, dass es sozusagen manchmal als quantenmechanische Revolution bezeichnet wird, aber als sogenannte erste quantenmechanische Revolution. Die Revolution der Welt durch Ausnutzung von quantenmechanischen Effekten oder von Dingen, die man nicht verstehen kann ohne Quantenmechanik, wie Transistoren, Laser, solche Dinge, die prägen unser modernes Leben. Der Punkt in der Quantenrechnerei, auf den wir vielleicht jetzt gleich kommen, ist der, diese Idee noch weiter auf die Spitze zu treiben. Aber nicht so in dem Sinne, dass wir sagen, ja, wir brauchen jetzt Quantenmechanik, um dann irgendwie Transistoren zu bauen, sondern man nimmt die echt quantenmechanischen Effekte auf der Ebene von einzelnen Teilchen, einzelnen Atomen, einzelnen Ionen, einzelnen Lichtteilchen und nutzt die echt quantenmechanischen Effekte, diese rätselhafte Welt der Quantenmechanik, auf der Ebene und baut damit Computer, die diese quantenmechanischen Effekte, dass Dinge in vielen Zuständen gleichzeitig sind, dass es den Zufall gibt, Überlagerungen, Unschärfe, diese Effekte, Verschränkung, die benutzt man auf Ebene der Elementarteilchen, um technologische Anwendungen zu schaffen. Und das ist diese zweite quantenmechanische Revolution, die dann nochmal einen extrem starken Schritt weitergeht.
Aber was, weil wir im gefährlichen Gedanken formuliert haben, in der Welt der Quantencomputer gibt es keine Geheimnisse mehr. Man könnte doch jetzt sagen, oder ein Mensch, der auch einen Zeitraum überschaut, in dem Computer noch keine große Rolle gespielt haben, der wird doch heute schon fasziniert sein von dem, was ein einfaches Laptop, was er für meinetwegen 1.500 Euro im Discounter kaufen kann, was das alles in der Lage ist, verglichen mit dem, was früher ging. Inwiefern kann denn das ein größerer Schritt sein oder inwiefern ist die Technik, die jetzt in so einen Laptop eingebaut ist, zu simpel, als dass man sie nicht verfeinern oder, wie Sie vorhin gesagt haben, aufbohren könnte?
Ah, das ist spannend. Das ist die Kernfrage und auch eine häufig gestellte Frage. Ich habe heute Morgen tatsächlich einen Artikel eingeschickt für das Physikjournal über eine kurze Geschichte des Quantenrechnens von gestern bis morgen, wo es genau um diese Frage geht, nämlich was sind überhaupt Quantencomputer und was macht die anders? Um kurz auszuholen, was sind Computer? Computer sind natürlich Rechenmaschinen, also Dinge, Maschinen, die Dinge ausrechnen können, die, wie man vielleicht formal sagt, boolesche Funktionen auswerten können. Und das Rechenmodell dafür, das ist sehr alt, das wurde auch in den 30ern gefunden, tatsächlich von einem hochgenialen Mathematiker und, wie man sagt, heute Informatiker, nämlich Turing, der wichtigste Informatiker der Zeit war, der auch künstliche Intelligenz miterfunden hat, ein erstes Programm gefunden, um Schach zu lösen, hat extrem wichtige historische Bedeutung gehabt, weil nämlich er derjenige war, der das Team geleitet hat, was die Enigma geknackt hat, was den U-Boot-Krieg gegen Deutschland, gegen Nazi-Deutschland, bekanntermaßen zugunsten Englands entschieden hat, weil dadurch alle Fernsprüche einfach abgehört wurden und dann alle die U-Boote bekanntermaßen allesamt versenkt wurden. Das hat also eine ganz drastische Implikation auch für historische Entwicklungen gehabt. Und diese geniale Person hat einen ersten Computer erfunden. Und der erste Computer, den hat er A-Maschine ganz bescheiden genannt, der heißt heute Turing-Maschine. Und das ist so ein ganz einfacher Computer mit so einem kleinen Papierband, was man nach links und rechts schieben kann und einem Leseschreibkopf, der irgendwelche Zahlen auf dieses Papierband schreibt und wieder rausliest. Und das ist extrem einfach und simpel. Und er meinte, das sind jetzt Computer. Und das war natürlich verwirrend, weil es gab ja damals keine Computer. Und wie sich dann auch rausgestellt hat, diese Computer sind das Rechenmodell für spätere Computer. Der erste Computer wurde ja in Berlin gebaut, zu dunklen Zeiten, 1941. In Steglitz wurde es meines Wissens zusammengebaut.
Von Konrad Zuse.
Von Konrad Zuse. Im Wohnzimmer, also total schräge Geschichte für sich. Im Krieg wurde der Computer gebaut. Und dann später mit den Superrechnern, die wir jetzt haben. Das sind natürlich Welten, die verschieden sind. Diese modernen Superrechner sind so unglaublich viel schneller als die Zuse-Maschine. Aber sie basieren auf dem gleichen Rechenmodell und sind, wie man sagt, auf Turing-Maschinen effizient simulierbar. Das klingt ein bisschen technisch. Ich will nur sagen, was der modernste Supercomputer ist, wird in China gebaut. Oh nee, noch ist er, steht er in den USA. Der Welt rechnet, ist ein Superrechner, aber ein Papier- und Bleistift-Turing-Rechner könnte die gleiche Rechnung ausführen und bräuchte eine Anzahl von Schritten, die nur relativ gutartig wächst mit der Länge der Rechnung. Quantencomputer sind anders. Die sind radikal anders. Die sind nicht nur schnellere Rechner, sondern die sind Computer, die aber auf einer ganz radikal anderen Prämisse arbeiten. Die funktionieren auf der Prämisse, dass man einzelne Atome, einzelne Ionen, einzelne Quantensysteme benutzt als elementare Recheneinheiten, also quantenmechanische Effekte benutzt, diese rätselhaften Effekte benutzt, um Rechenmaschinen, um Computer zu bauen, aber die diese quantenmechanischen Effekte ausnutzen in der Rechnung selbst. Und wir hatten es vorhin schon ein bisschen davon, Stifte an vielen verschiedenen Stellen gleichzeitig. Also quantenmechanische Atome, diese Dinger, diese elementaren Einheiten, können in verschiedenen Zuständen gleichzeitig sein. Und wenn man diese Effekte ausnutzt, können die auf eine bestimmte Art verschiedene Rechnungen gleichzeitig machen, und zwar sehr viele Rechnungen gleichzeitig machen. Man nutzt diese quantenmechanischen Effekte aus, um auf eine radikal andere Art zu rechnen, also nicht nur schneller, besser, weiter, schöner, das auch, aber auf eine ganz andere Art Rechnungen zu machen und sogar manche Rechnungen zu machen, die zwar auf normalen Supercomputern im Prinzip berechenbar sind, aber so kompliziert sind, dass normale Rechner viel zu lange brauchen würden, um das zu machen. Und das hat auch mit einem der gefährlichen Gedanken zu tun, nämlich die können dann bestimmte Geheimnisse knacken.
Welche Geheimnisse sind das, die dann knackbar sind? Also, und könnte ich dann, ist es wahrscheinlich, dass ich zu Hause sitze und habe einen Quantencomputer und knacke Geheimnisse?
Die Geschichte der Geheimnisse ist lang. Es gab schon so witzige Methoden in der Antike, wie die Griechen, wenn sie gegen Sparta gekämpft haben, wie sie Geheimnisse gehalten haben, wo sie so Bänder genommen haben, um Stöcke gewickelt haben und dann draufgeschrieben haben. Und wenn man die Bänder abnimmt, dann sieht man nur Kauderwelsch und dann muss man das wieder über den Stock rumwickeln und dann sieht man das Geheimnis. Der Witz ist, man hat einen Schlüssel, den man teilen kann. Und wenn legitime Parteien diesen Schlüssel oder in dem Fall einen Stock teilen, dann können sie Geheimnisse ausnutzen. In der modernen Welt ist es nicht so schön, Geheimnisse mit physischen Schlüsseln zu übermitteln. Wobei das gemacht wird, in militärischen Anwendungen gibt es das, dass Schlüssel benutzt werden, also Verschlüsselungen oder Entschlüsselungen, die tut man dann in den Koffer, hat Leute in dunklen Anzügen, die man dann von A nach B schickt und kann dann diese Schlüssel benutzen, um zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Das ist toll, funktioniert. Es gibt aber ein paar Probleme damit. Es könnte ja sein, die Person nimmt das, nimmt den Schlüssel, aber verpfeift den Schlüssel. Oder es ist doch eine legitime Person, nimmt den Schlüssel, geht durch den Flughafen BER, geht durch diese X-Ray-Maschine, aber das ist gar keine X-Ray-Maschine. Das ist eine Supermaschine, die den Schlüssel im Koffer ausloten kann und das Geheimnis auslesen kann. Hat irgendein Land ein Atomprogramm? Wäre ja mal schön zu wissen. Ja? Da kann man ja auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um sowas rauszukriegen. Das könnte sein und die Person würde es gar nicht bemerken. Also ist das Problem bei Datenübertragung die Unsicherheit, dass man den Schlüssel abhören könnte, ohne das zu bemerken. die moderne Datenübertragung, so bei WhatsApp, Signal und so und beim Internetbanking, nutzt einen sehr cleveren Effekt aus, dass es nämlich mathematische Funktionen gibt, die in eine Richtung schwierig sind und die andere einfach. Das habe ich sogar kürzlich ausprobiert. Ich habe einen Vortrag, kein Witz, in einer Berliner Grundschule gehalten über Quantencomputer. Hat rasend gut funktioniert. Ich war total begeistert. Allein diese Aufmerksamkeitsspanne der Kinder. Und dann habe ich denen ein Beispiel gegeben, was nämlich diese Verschlüsselung macht. Die haben nämlich gerade gelernt, wie man große Zahlen multipliziert. Halbschriftlich. Kannte ich auch nicht. Das war ein funktionierender Algorithmus. Haben die mir vorgerechnet, den Zahlen gegeben und dann haben diese Kinder das multipliziert. War ich begeistert. Und dann habe ich die gesagt, okay, jetzt haben wir die Zahl. Jetzt findet mal zwei Zahlen, die man multiplizieren muss, um die große Zahl zu kriegen. Da haben die rumgerechnet und kamen zu keinem Schluss und da waren frustriert. Und ich, aha, sehr gut. Moderne Superrechner können das auch nicht. Das ist die Basis, auf denen moderne Verschlüsselung beruht. Es gibt Funktionen, die kann man in eine Richtung rechnen, multiplizieren. Das Umgekehrte ist schwer. Das heißt, man kann es machen, aber es dauert zu lange, man muss irgendwie alles durchprobieren. Das dauert zu lange. Das ist die Basis vom Internetbanking, von auch vielen militärischen Dingen, von WhatsApp, Signal. Heute Datensicherheit ist ja auch sehr wichtiges in Deutschland, gerade aus bekannten historischen Gründen. Das nimmt man alles sehr ernst. Und so, da gibt es natürlich das Problem, dass diese mathematischen Modelle wohl schwierig sind. So glaubt man. Aber es könnte ja irgendeinen ungewaschenen Physiker oder Mathematiker in Russland geben, der noch bei seiner Mutter wohnt, der einen Algorithmus findet, der das Problem löst. Und wenn das mit der Verschlüsselung passiert, dann sind alle Geheimnisse der Welt offen. Dann ist Internetbanking offen, es sind militärische Dinge offen, politische Themen, die sind alle offen und sind alle lesbar. Die quantenmechanische Implikation, auf die wir jetzt hinaus wollen, jetzt bin ich beim Schluss fertig mit meinem Bogen, ist die, für volle Quantencomputer ist diese Verschlüsselungstechnik nicht schwierig. Die können nämlich dieses Problem algorithmisch einfach lösen und all diese Verschlüsselungen, die wir so schön machen, die sind einfach für einen Quantencomputer und wenn ein Quantencomputer gebaut wird, sind diese Geheimnisse öffentlich. Das wird auch viel Wumms machen und das hat bestimmt auch einiges an Nachrichten wert.
Aber wie weit sind wir denn weg? Also Sie als jemand, der sich ganz viel mit der Anwendung von Quantenmechanik tatsächlich beschäftigt, wie weit sind wir denn weg von Computern, die das können, was Sie gerade beschrieben haben, Herr Professor Eisert?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde sagen, ziemlich weit, aber nicht exotisch weit. Quantencomputer sind nicht neu als Idee. Also Feynman, das war der größte amerikanische Physiker, der wirklich Original American war, der da auch aufgewachsen ist, der große Genie, hat auch die Challenger-Katastrophe da entschlüsselt. Der hat Quantencomputer schon mal vorgeschlagen in den 80ern als Konstrukt. Benioff, David Deutsch als verkopfter britischer Physiker, der von Fertigpizza lebt und wirklich bei der Mama wohnt. Die haben das als Modell in den 80ern vorgeschlagen. Der große Wumms kam in den 90ern, als gefunden wurde von Peter Shor, einem bekannten Mathematiker vom MIT, der gefunden hat, dass dieses Faktorisieren, also dieser Algorithmus für alle unsere Geheimnisse, dass der einfach ist auf einem Quantencomputer. Das hat einen gigantischen Wumms gemacht, intellektuelle Art hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt, wo man gemerkt hat, Moment mal, diese andere Art der Rechnung, diese Quantenrechnung ist so radikal anders, dass es praktische Probleme gibt, die effizient gelöst werden können, also praktisch gelöst werden können auf diesen Quantencomputern, die man klassisch nicht lösen kann. Und es gab einen Boom ohnegleichen, wo die schlauesten Leute sich darauf gestürzt haben, solche Probleme zu lösen. Das war aber Quantencomputing im Kopf. Was die Experimentalos gemacht haben, waren Geräte zu bauen, die eine Einheit haben, ein Atom, so ein Quantenbit, ein Qubit, zwei Qubits und so. Kleine Maschinen, die natürlich experimentell irrsinnig spannend waren, aber die von einem echten Quantencomputer mehr, mit dem man solche Rechnungen machen kann, extrem weit entfernt waren. Und das war ganz lange so. Das war lange Zeit ein Gedankenmodell, ein Quantencomputer im Kopf. Das war extrem stimulierend, hat ganz viele tolle Ideen nach sich gezogen, auch klassische Algorithmen, die quanteninspiriert waren, in der Festkörperphysik und so. Das war also sehr einflussreich, bevor es das Gerät gab. Und das ging ganz lange so. Bis vor 5 Jahren oder so war das eigentlich ziemlich akademisch und eigentlich so ein bisschen eine Luftnummer. Und dann wurde richtig Geld in die Hand genommen und Protagonisten von der Akademie, aber auch von der Quantenindustrie, leider erstmal vor allen Dingen amerikanische Industrie, jetzt ändert sich das so ein bisschen, so Google, IBM, Rigetti sind da Protagonisten, haben angefangen, solche Geräte zu bauen. Zu passablen Größen. Von IBM gibt es einen Computer, der hat 433 Qubits, Quantenbits, Recheneinheiten. Was jetzt nicht so riesig klingt, man muss aber wissen, dass ja immerhin der Raum, in dem die arbeiten, der abstrakte Raum, der Konfigurationsraum, der Hilbert-Raum, wie man mathematisch sagen würde, der ist riesig groß, exponentiell groß bei 433 Quantenbits, Qubits, mit dem man schon was machen kann. Also diese Rechner sind immer noch zu schmutzig, zu verrauscht, zu hässlich, zu klein, um solche Probleme zu lösen, die wirklich den ersten gefährlichen Gedanken nach sich ziehen, nämlich, dass man alle Geheimnisse der Welt also knacken kann. Da sind wir noch weit entfernt, aber wir sind schon an dem Punkt, dass man schon ein bisschen machen kann und bestimmte paradigmatische Probleme lösen kann, die die schnellsten klassischen Rechner der Welt nicht mehr lösen können.
Das ist schon eine Etage drüber. Das heißt, das, was ich mit meinem Laptop kann, das ist Pipifax im Vergleich zu dem, was Sie jetzt sagen, mit 433 Qubits.
Richtig. Also da gibt es gute und schlechte Nachrichten. Vielleicht die gute zuerst. Bestimmte, also sehr komische und sehr konstruierte Probleme, die man sich ausdenken kann, sind so, dass nicht nur der Laptop, den ich hier so im Augenwinkel sehe, nicht mehr lösen kann, sondern selbst wenn man die schnellen Supercomputer nimmt, die wir zur Verfügung haben, die auch irrsinnig viel Energie kosten und lange laufen lässt, selbst die können das Problem nicht mehr lösen. Aber der Weg zu einem wirklichen gefährlichen Quantencomputer, der diese Geheimnisse knacken kann, das ist noch ein langer Weg.
Also nur um da die Länge bestimmen zu können, Sie haben vorhin gesagt, nicht exotisch weit. Herr Professor Eisert, könnte das sein, dass Leute noch in ihrer akademischen Karriere, in der akademischen Laufbahn, die vor Ihnen liegt, sagen werden, der Jens ist in Dahlem, der sitzt wieder vor seinem Quantenrechner.
Ja, also das so Vorhersagen zu machen, ist immer schwierig. Es gab auch diese berühmte Vorhersage, dass es auch nur 8 Rechner in der Welt geben würde, in der frühen Zeit der Rechner. Und das ist nicht von irgendjemandem gewesen, sondern von Watson, einem der Gründer von IBM. Das ist, in so einer Zeit sind wir jetzt, so wie in der Frühphase der klassischen Rechner. Und das ist ein bisschen schwer, vorher zu sagen, was passiert. Also nochmal, wir sind in einer sehr spannenden Zeit, wo es schon Geräte gibt, die man sich vor einigen Jahren überhaupt nicht vorstellen konnte. Das ist schon bemerkenswert und muss man sich klar machen, dass da, wo wir heute sind, radikale Zukunftsmusik war vor nicht zu langer Zeit. Das gesagt haben, sind die jetzigen Rechner, wie wir sie haben, nicht wirklich so ohne weiteres klassisch anwendbar oder praktisch anwendbar. Und es gibt so ein paar Vorschläge, für die es auch viele Hinweise gibt, dass die dann doch nicht so praktisch sind oder nicht so anwendbar sind. Und da gibt es so einen heiligen Ort, sage ich mal, so einen Schlüsselpunkt, einen Kipppunkt, wie man heute sagen würde. Und der Kipppunkt ist der, ob man einen bestimmten Schwellwert erreicht, den man braucht, um diese Dinger korrigieren zu können. Weil Fehler machen wir alle, ja, es ist ein schwieriges Leben, auch klassische Rechner machen Fehler, die kann man aber korrigieren und das merkt man schon gar nicht mehr. Das wird so im Hintergrund gemacht, dass die heutigen Rechner eigentlich keine Fehler mehr machen. Mein C64 aus meiner Kindheit kam ja schon mal auf, der hatte tatsächlich einen Fehler. Das hat uns lange Zeit gekostet, das zu finden, aber das passiert heute nicht mehr. Aber die Quantenrechner haben Fehler und die muss man korrigieren. Und das geht nur unterhalb eines Schwellwertes der Qualität, wie gut man diese Quantendinger manipulieren muss. Und der ist ziemlich scharf, der ist sehr schwierig zu erreichen. Aber wir sind nicht mehr so weit davon entfernt und die Entwicklung, die interpoliert so darauf hin. Wenn man so guckt, wie gut das geht, da ist man so gerade an der Kippe. Und wenn das geht, dann wuppt das, würde ich sagen. Dann geht das weiter und dann kann man auch die Fehler korrigieren. Und dann kann man sich vorstellen, wie man dann größere und auch skalierbare, fehlerkorrigierte Rechner bauen kann. Wenn das nicht geht, dann läuft das halt nicht.
Das ist ein schönes Schlusswort, wobei ich das toll finde, dass Sie davon sprechen, dass es dann wuppt. Unser gefährlicher Gedanke war heute, in der Welt der Quantencomputer gibt es keine Geheimnisse mehr. Und Professor Jens Eisert hat uns sehr, sehr gut, wie ich finde, erklärt, was es damit auf sich hat. Er ist Professor für Quantentheorie am Dahlem Center for Complex Quantum Systems, also an der Freien Universität Berlin. Und wir wollen einfach mal hoffen, dass es alsbald wuppt. Vielen Dank, Herr Professor Eisert, heute für Ihre Zeit. Dieser und andere gefährliche Gedanken nicht vergessen in der App der ARD Audiothek. Dankeschön.
Vielen Dank für die Zeit.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken, der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.